Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias.
Andreas, eine unserer Lieblingsformate oder ein sehr, sehr gerne gespieltes und gerne aufgenommenes Format von uns, weil wir uns da tiefer informieren, ist das sogenannte KKP. So heißt es bei uns beiden. Offiziell heißt es dann kurz, knapp, präzise. In dem Format kümmern wir uns eigentlich immer um eine Thematik und steigen da etwas tiefer ein. Auf einer Ebene so, dass unser Hörer im Detail versteht, was das Wort, was der Begriff oder was auch immer dann halt eben bedeutet. Jetzt haben wir das Jahresende, beziehungsweise haben dann auch den neuen Jahresanfang. Und der eine oder andere hat schon mal mitbekommen, zum Anfang eines neuen Jahres gibt es hin und wieder doch mal Änderungen. Und genau deswegen wollen wir uns heute in unserem kurz, knapp, präzise einmal um die Änderungen im Jahr 2026 kümmern. Ist ein bisschen unter dem Titel, es wird nicht wirklich ein normales Logistikjahr, gar nicht, weil es ein spezifisches Gesetz gibt, was irgendwie kommt, was die Logistik beeinflusst, was irgendwie alarmierend wäre oder was Logistiker in größeren Stress versetzt, sondern vielmehr eine Vielzahl von Erlassen, Verordnungen, Gesetzen, die uns in der Logistik halt eben dann tangieren. Und genau darauf wollen wir heute so ein Stück weit eingehen, weil es insofern ganz spannend ist, als dass die Logistik sich einem gewissen Systemwechsel unterwerfen muss. Das erklären wir dann ganz am Ende nochmal, was wir damit meinen. Würden aber jetzt einmal reingehen. Wir haben 13 Änderungen, die wir als wichtig in der Logistik erachten. Es gibt bestimmt noch deutlich mehr, aber wir haben uns um die gekümmert,
Ja,
die
13 reicht schon, Tobias.
13 ist schon eine schlechte Zahl. Genau, deswegen wollten wir uns um die kümmern. Keine Sorge, wir gehen nicht auf jedes einzeln tief ein, sondern wir erklären einfach nur kurz, in welchem Kontext das ist. Ihr findet nachher in den Shownotes bzw. auf dem Blogbeitrag gibt es dann tiefergehende Quellen, wo ihr euch dann entsprechend einlesen könnt, wenn ihr glaubt, ihr seid davon betroffen oder das halt eben prüfen wollt. Unterschieden haben wir in fünf Ebenen. Was die Ebenen am Ende dann einzeln sind, werden wir euch erklären. Und wie gesagt, die 13 Punkte haben wir auf die Ebenen verteilt. Da würde ich auch direkt mit der ersten Ebene anfangen. Es ist das, wofür die Logistik bekannt ist, für die Kosten. Die Kostenlogik ändert oder verändert sich ein Stück weit. Kosten in der Logistik entstehen ja super schnell. Du hast einen LKW, der fährt, der muss tanken. Da muss einer drauf sitzen, der es fahren kann. Du brauchst ein Lager, was am besten auch noch Licht hat, erhellt ist, wo ein Mitarbeiter drin ist. Du hast Energiekosten und all diese Dinge. Wir bewegen uns im neuen Jahr in eine Richtung, wo mehrere Einflussgrößen auf den Transport, auf die logistische Dienstleistung dann halt eben wirken, sei es also die CO2-Intensität, die Emissionsklassen, Verpackungsarten, aber halt eben auch regulatorische Merkmale, die es an der Stelle gibt. Als ganz konkretes Beispiel haben wir dann natürlich die Erhöhung des Mindestlohns. Den ist vor kurzem einiges durch die Presse gegangen. Ab 1. Januar steigt der deutsche Mindestlohn auf 13,90 € pro Stunde. Das betrifft die Logistik halt eben insofern besonders stark, als dass wir, wie gerade schon erklärt, Einstiegstätigkeiten und gewerbliche Tätigkeiten beschäftigen, vor allen Dingen im Lager, im Cross-Dock, im Umschlag, aber halt eben auch letzten Endes auf der letzten Meile der Cabfahrer, der größtenteils halt eben auf Basis dieses Mindestlohns bezahlt wird.
Ja, aber das heißt nicht nur, dass uns das betrifft, weil einige Mindestlohn bezahlen, sondern es das heißt auch eigentlich, dass der Mindestlohn die restlichen Gehälter ein Stück nach oben schiebt, ne? Vor allem
Ja,
die
genau.
Gehälter im unteren Bereich. Also auch wenn ihr keine Leute habt, die Mindestlohn bekommen, spricht man davon, dass wenn der Mindestlohn steigt, dass dann eben auch die Gehaltsklassen oben drüber ein Stück nach oben geschoben werden. Bei den Fahrern ist das ein Argument. Aber ich glaube, es ist nicht die erste Mindestlohnerhöhung, die wir
Es
mitmachen
ist
als Logistiker, ne? Das ist ja jetzt
nicht
Nummer
die
5, 6
erste.
oder so, ja.
Wir wissen auch schon, dass es auch nicht die letzte sein wird. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben
Ja,
ein Punkt,
sie wirkt.
der genannt werden muss, weil er doch halt eben massiv, ich glaube mit 4,5% oder sowas, dann halt eben schon recht deutlich ist. Ein weiteres Beispiel ist die CO2-basierte LKW-Maut. Ich glaube, positiv kann man an der Stelle festhalten, erstmal gibt es keine Mauterhöhung nächstes Jahr, zumindest keine geplante bisher. Und auch die Einführung einer LKW-Maut für E-LKW ist erstmal wieder vom Tisch gewischt worden bis, ich glaube, 2030.
Ja,
Das heißt, der
sind ein paar Jahre
E-LKW,
mehr.
Genau, der E-LKW bleibt auch bis auf weiteres mautfrei, was der Technik halt eben entsprechend die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln. Für alle anderen, die LKW-Maut zahlen, hängt die Transportkostenstruktur halt eben dann von Strecke und Gewicht ab, das sowieso, aber halt eben dann auch von der Emissionsklasse der Fahrzeuge. Hier wird dann halt eben entsprechend deutlich mehr unterschieden. Ein weiteres Thema, was dazu kommt, wir hatten es schon mal in einer Folge, ist die PPWR. Die EU-Verpackungsverordnung, die ab Mitte des Jahres greift und Logistiker entsprechend beeinflusst, was die Materialauswahl, was die Materialinverkehrbringung, aber halt eben auch was Luft in Sendungen und diese ganzen Themen dann halt eben betrifft. Wir haben dazu eine eigene Folge gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört da gerne rein. Ein weiterer Punkt ist, ich finde den Namen so lustig, wenn man es liest, ist der CBAM. Das ist der CO2-Grenzausgleich. CBAM steht für Carbon Border Adjustment Mechanism, der ab Januar in eine zahlungswirksame Phase geht und bestimmte Importe teurer machen kann. Konkret heißt das, Importeure müssen für zwei CO2-intensive Waren wie beispielsweise Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, aber auch Düngemittel, Strom und Wasserstoff beim Import in die EU CO2-Zertifikate erwerben, abhängig von den bei der Herstellung entstandenen Emissionsklassen. Die Idee dahinter ist, dass Artikel, die aus dem Ausland kommen, dann den gleichen CO2-Fußabdruck haben, wie sie halt eben dann haben, wenn sie in der EU hergestellt worden oder entwickelt worden. Insofern bedeutet das für Logistiker, dass zusätzliche Daten, Dokumente, Abstimmungen im Import- und Zollprozess anfallen, die das Ganze etwas komplexer machen. Das heißt, die Logistik an der Stelle wird nicht zwingend teurer, aber sie wird halt eben etwas komplexer und etwas aufwendiger.
Und es kann natürlich dazu führen, dass sich wieder Warenströme verschieben, ne? Also
Genau.
am Thema Düngemittel bin ich so ein bisschen näher dran und da geht es tatsächlich durch die Landwirtschaftsbranche, dass das kommt. Und dann fängt auch wieder das, was Logistiker auch kennen, an. Man bevorratet sich, man will noch horten, damit man möglichst viel hat. Also es sorgt auf jeden Fall auch für den Logistiker für Stress, der vielleicht gar nicht direkt von dieser Preisveränderung oder von dieser Bepreisung betroffen ist.
In der zweiten Ebene schauen wir vor allen Dingen auf Themen, wo die Logistik als Nachweissystem sich etabliert. Das ist in der Vergangenheit ist ja die Logistik vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie halt eben Dinge von A nach B bringt und dafür einen Preis aufruft. Ab 2026 wird das insofern ein bisschen komplexer, als dass halt eben zunehmend Dinge nachgewiesen werden müssen, die Dinge, auf die gehen wir jetzt einzeln ein. Konkret heißt das beispielsweise, dass Emissionsdaten belegt werden müssen im Rahmen des gerade oben genannten CBAM. Dann gibt es die Entwaldungsfreiheit, muss dokumentiert werden. Scope 3-Emissionen werden Teil von Unternehmensberichten. Verpackungsströme müssen nachvollziehbar sein, hatten wir auch gerade gesagt bei der PWR. Und Transportdaten müssen standardisierter ausgetauscht werden. Das heißt, betrifft also nicht unbedingt die Bewegung der Ware, sondern hat eben auch den Nachweis dieser Bewegung, was so ein Stück weit dieser Systemwechsel ist, den wir gerade einmal kurz angesprochen haben in der Logistik.
Wird ein Stück dem gerecht, dass man, das hatten wir auch bei Corona gemerkt, ne? Ohne Logistik geht es nicht. Und es ist natürlich clever, dort anzusetzen, weil ich da alles mit, weil ich an der Logistik nicht vorbeikomme.
Mit dem CBAM müssen beispielsweise Emissionsdaten für importierte Waren vorgelegt werden, beziehungsweise dann halt eben Zertifikate gekauft werden. Mit der EU-Entwaldungsverordnung EUDR, die ab Mitte des Jahres Juni für kleine und mittlere Unternehmen gilt, muss belegt werden, dass bestimmte Rohstoffe, vor allem bei Kaffee, Kakao, Holz und Soja, entwaldungsfrei produziert werden oder wurden. Vielmehr und gleichzeitig gibt es dann halt eben mit dem Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD, wunderschöne Buchstaben, weiterhin die Scope-3-Daten, die berichtet werden müssen. Konkret heißt das, es müssen berichtspflichtige Unternehmen Emissionen aus vor- und nachgelagerten Transporten erfassen und offenlegen, was in der Logistik halt eben entsprechend mehr Aufwand für das Horten und das Zusammentragen von Nachweisen mit sich bringt.
Es ist damit in Summe schon ein ziemliches Brett, ne? Wenn man sich überlegt, dass das für den Logistiker eigentlich keinen Mehrwert darstellt, diese Daten
Naja, und
zu
letztlich
stellen.
kein Mehrwert, kein Interesse, aber gleichzeitig wird es ihm halt eben auferlegt, damit er
Genau,
weiterarbeiten kann.
genau.
Jetzt kann man sich als Logistiker dahinstellen und sagen, warum immer wir? Ne? Auf der anderen Seite, es macht halt eben prozesstechnisch so schon Sinn, das halt eben mit der Ware dann halt eben, zu verheiraten. Es ist aber halt eben ja genau das, was wir meinten. Ne? Es wird halt eben, das ist dieser Teil des Systemwechsels, ja, der da halt eben dann vonstatten geht, wo die reine logistische Dienstleistung halt eben nicht mehr ist, ich bringe was von A nach B, sondern ich bringe etwas mit entsprechenden Zertifikaten sauber von A nach B und tracke das halt eben entsprechend nachweisbar für diejenigen, die daran Interesse haben. Man kann es auch schön formulieren, dann ist es so wie im Skript, wie ich mir das vorher eingeschrieben habe. Die Leistung besteht nicht mehr nur aus dem Transport, sondern aus dem Transport plus belegbare Informationen. Die Leistung besteht also, oder die Leistung an sich wird halt eben einfach, wird vergrößert und damit das, was wir gerade gesagt haben, der Aufwand des Logistikers. In der dritten Ebene sprechen wir das Thema der Technologie an. Technologie wird in der Logistik immer mehr ein infrastrukturelles Thema. Hier ändert sich der Charakter insofern, als dass die IT vorher für die Logistik ein Effizienzwerkzeug war zur Optimierung. Ab 2026 wird allerdings die Technologie zunehmend eine Voraussetzung. Nicht nur irgendein Vorteil, den man nutzen kann, sondern halt eben eine Voraussetzung unter anderem für das Berichtswesen, aber halt eben auch für diverse andere Anwendungen, die der Logistiker verwendet. An der Stelle sei zum Beispiel der EU-AI-Act genannt, der regelt, wie KI-Systeme dokumentiert und kontrolliert werden müssen. Er greift ab August 26 und betrifft Logistikunternehmen dann, wenn sie KI-Systeme beispielsweise in der Schichtplanung, Überwachung, Sicherheit oder im Personalumfeld einsetzen. So dass dort halt eben entsprechende Dokumentation und Governance-Pflichten herrschen, die der Logistiker dann halt eben auch bringen
Erfüllen
muss.
muss.
Genau, erfüllen, danke. Ein zweiter Punkt, den hatten wir auch schon mal in der Folge drin, das ist der EU Data Act. Ein Thema, wo es letzten Endes darum geht, wer Zugriff auf Maschinen- und Nutzungsdaten der Logistik hat. Er ist ab September 2026 anwendbar und regelt, wer oder andersrum, wem Daten aus Maschinen, LKWs, Fahrzeugen, Telematik und Logistiksystemen gehören und wer darauf zugreifen darf, beziehungsweise wie der Zugriff an der Stelle dann halt eben auch geschehen darf. Das betrifft ja Telematiksysteme, haben wir gerade schon gesagt, aber halt eben auch Warehouse-Management-Systeme, Transport-Management-Systeme, aber auch Sensorik, wie beispielsweise in den LKWs. Und als dritten Punkt in der Ebene haben wir noch den elektronischen Frachtbeförderungs die elektronische Frachtbeförderungsinformations, kurz EFDI. Sie schafft Standards beim digitalen Austausch von Transportinformationen. Ein weiteres Thema, wo die Logistik ganz vorne mit dabei ist, weil wir transportieren ja letzten Endes ganz viel. Das heißt so ein bisschen, ohne diese Systeme, also ohne die Technologie, wie gerade schon eingangs erwähnt, wird es halt eben zunehmend schwer, den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Insofern ja, wird das Thema insofern komplexer, als dass halt eben ja, mit der Excel-Tabelle nicht mehr alles gelöst werden kann, sondern halt eben Technologie in Einsatz kommen muss, um an der Stelle weiterhin am Wettbewerb teilnehmen zu können, weiterhin Logistik betreiben zu können und diesen regulatorischen, ja, ich nenne es mal Berichtspflichten halt eben danach kommen zu können. Die Ebene 4 ja, geht so ein Stück weit darum, dass wir wieder deutlich mehr Reibung in der Logistik erwarten dürfen, sowohl im Verkehr als auch in den Netzwerken. Gerade nach Corona haben wir uns doch sehr viel darum gekümmert, dass wir effizienter, schneller, optimierter und halt eben auch glatter laufen. Das könnte sich 2026 so ein Stück weit ändern. Der erste Punkt ist das EU-Grenzsystem EES, wo ab April Fahrer aus Drittstaaten an den Grenzen ja, sich in diesem Grenzsystem registrieren müssen, beziehungsweise dort halt eben dann erfasst werden müssen, so dass man halt eben dann auch weiß, wer transportiert hat. Ein zweites Thema in der Technik beziehungsweise im Netzwerk ist dann also der Smart Tachograph in der Version 2, der beim erstmal nur bei kleinen Fahrzeugen 2 bis 3,5 Tonnen im grenzüberschreitenden Verkehr Pflicht wird. Das betrifft vor allem viele Express- und Cab- und Sonderfahrten, die bisher nicht im Fokus der klassischen Kontrollsysteme standen. Das heißt auch da logischerweise wieder zusätzlicher Aufwand, zusätzliche Technologie. Wir hatten schon erwähnt, in Deutschland bleibt die Maut gleich. Auch die Mautbefreiung für den E-LKW bleibt bis 2031 bestehen. Nichtsdestotrotz ziehen andere europäische Länder nach, wie beispielsweise in die Niederlande. In Österreich ist es angedacht, noch nicht beschlossen. Soweit ich weiß, dort werden halt eben dann die Mauten an die Idee, die Deutschland ja schon umgesetzt hat, an diese CO2-abhängigen Mauten angepasst und dementsprechend ein Stück weit teurer. Und ein weiteres Thema, was mit dem CO2-Thema zu tun hat, ist, wir haben es auch mal vor geraumer Zeit in einer Folge gehabt, das sind die IMO-Regelungen. Das betrifft vor allen Dingen den Maritimverkehr, also das heißt Containerschiffe oder Bulker oder was auch immer. Dort ist aktuell in der Planung, es ist noch nicht ganz beschlossen, soll aber kommen, dass man in die zweite Phase der IMO-Effizienzregeln eintritt und diese dann halt eben entsprechend umsetzt. Konkret, da muss ich selber ein bisschen recherchieren, worum es dabei dann halt eben geht. Konkret geht es darum, dass der EEXI, der Energy Efficiency Existing Ship Index, eine Rolle spielt. Dieser Index prüft nämlich, ob ein bestehendes Schiff technisch effizient genug ist, um den Carbon Intensity Indicator, der CII, entsprechend zu bedienen. Der CII ist der Indikator, der jährlich misst, wie CO2-intensiv ein Schiff im realen Betrieb unterwegs ist. Das heißt also, man unterscheidet an der Stelle so ein bisschen Theorie und Praxis und schaut dort halt eben vor allen Dingen auf die praktischen Werte. Was bedeuten könnte, dass wenn diese Effizienzwerte halt eben nicht eingehalten werden, dass Reeder dazu angehalten sind, schlechtere Einstufungen zu bekommen für ihre Schiffe, was bedeutet, dass sie eventuell ja mit geringeren Geschwindigkeiten laufen müssen oder halt eben dann auch angepasste Einsatzprofile für die Schiffe bekommen. Das heißt, sie dürfen dann nicht mehr überall damit fahren. Betrifft den Logistiker jetzt logischerweise, sofern man nicht Seefrachtlogistiker ist, nicht direkt. Kann aber halt eben dann bedeuten, dass es zu veränderten Laufzeiten für Container bzw. für Schiffe gibt, dass es veränderte Fahrpläne gibt und dass insgesamt die Netzwerke in der Seefracht sich ein Stück weit reiben und ein Stück weit dann halt eben neu ausstellen müssen.
Das ist ein bisschen wie die Euronorm beim LKW, nur dass es tatsächlich geprüft wird, ne? Was ja, so das Schiff mal als Label bekommen hat und wenn sich's über die Zeit verändert hat, was er an Ausstoß hat, dann wird es neu eingeordnet. Okay.
Genau.
Ja, da habe ich nur mitbekommen, dass so die Amerikaner unter der jetzigen Regierung da ein Stück dagegen arbeiten und das internationale Seerecht ist ja auch ein sehr schwieriges Feld. Na, da müssen alle einverstanden sein, ansonsten kippt es vielleicht auch wieder ein Stück. Ja.
Ja, wie gesagt, wir haben es ja ganz bewusst offen formuliert, weil es halt eben aktuell noch nicht beschlossen ist, beziehungsweise nicht sicher ist. Von daher muss man mal gucken. Aus den ganzen vier Ebenen, die wir jetzt gerade erklärt haben, ergibt sich so ein Stück weit die Ebene 5. Die Logistik wird nämlich strukturell strategisch. Man sieht 2026, dass die Logistik zunehmend die Punkte beeinflusst, ob Waren überhaupt auf den EU-Markt kommen. Welche Kosten auf der Stelle verursacht werden, ob Unternehmer berichten können, das ist dieser technologische Ansatz und letzten Endes dann halt eben auch, wie stabil und man kann das Wort resilient, glaube ich, an der Stelle auch bringen, Lieferketten an der Stelle dann halt eben diesen neuen Anforderungen gegenüber sind. Das kann nämlich bedeuten, dass auf der gleichen Strecke die gleiche Ware befördert werden kann, aber unterschiedliche Kosten dahingehend entstehen, abhängig davon, mit welchem LKW fahre ich, wie fahre ich, wann fahre ich und all solche Themen. Das macht das logistische Spielfeld an der Stelle sehr spannend, zeigt aber halt eben auch, dass Logistik nicht nur ein Faktor ist, sondern halt eben zunehmend komplex wird in der Auswahl. Insofern Wie gesagt, ist 2026 nicht ein Jahr, wo es ein einziges Gesetz gibt, was die Logistik beeinflusst. Das hatten wir ja letztes Jahr so ein bisschen mit der Mauterhöhung. Die war sehr dominant, auch wenn sich sicherlich dann eben das eine oder andere dann halt eben noch gedreht hat. Aber es ist vielmehr halt eben ein Jahr, in dem sich Kosten, Daten, Technologie, Verkehr, aber halt eben auch die Regulierung so ein Stück weit neu miteinander verzahnen und aktuell nicht ganz absehbar ist, was dann halt eben am Ende passiert. An der Stelle vielleicht noch so ein Stück weit der Disclaimer. Wir sind keine Rechtsanwälte, schon gar keine Ahnung aus dem Logistikrecht. Wir haben versucht, das Ganze hier so ein bisschen neutral darzustellen, ohne das besonders positiv oder besonders negativ darzustellen, sondern halt eben wirklich einfach mit der neutralen Brille, was kann sich an der oder was wird sich halt eben dann in der Logistik ändern. So dass ihr einen Eindruck dann davon habt, was sich ändern wird und könnt euch dann rausziehen, was für euch dann relevant ist. Wie gesagt, auf dem Blogbeitrag gibt es dann vertiefende Quellen. Ja, ich glaube, so ein Stück weit beschreibt das genau das, was wir meinten mit dem Systemwechsel, mit dieser strukturellen Verschiebung der Spielregeln, nach denen die Logistik zukünftig funktionieren soll. Sie wird anders funktionieren. Aber sie wird weiterhin funktionieren. Und ganz am Ende ist uns dann im Vorgespräch gerade noch so eine sechste Ebene eingefallen, die vielleicht noch eine Rolle in der Vorbereitung spielen könnte.
Ja, also ich würd noch ganz kurz was sagen zu dem, was du jetzt zusammengefasst hast. Bei vielen, die nicht mit der Logistik zu tun haben, ist Logistik ja immer so ein simples Thema, also ein Commodity. Das funktioniert schon irgendwie. Und mit dieser Komplexität, die du jetzt gerade beschrieben hast, die da zunehmend über die Jahre, das ist ja jetzt auch nicht 26 auf einmal, sondern wir haben es ja auch, dass einzelne Länder verschiedene Meldepflichten und so weiter einführen. Also über die Jahre wird diese Commodity immer komplexer und dadurch wird es dann eher, wird die Logistik auch ja eher zum maßgeschneiderten Produkt als zu einem Standard.
Ja, genau.
Und genau, die sechste Ebene, die ist so ein bisschen losgelöst von unserem üblichen Business-Denken, hat eher damit zu tun, dass sich im Kontext der Ukraine-Krise und wie sich die Amerikaner positionieren, die Europäer Gedanken machen, was passiert denn, wenn Russland noch weitergeht? Und da gab es die letzten Tage eine Studie, wo es dann hieß, ja, Deutschland wird halt zur NATO-Drehscheibe für die Versorgung des Militärs,
Ja.
wenn es zu einem weiteren, sagen wir, Kriegsfall oder Ähnlichem kommt. Kann man sich ja vorstellen, wenn irgendwo Estland, Lettland, Litauen angegangen werden oder ist jetzt auch Finnland der NATO beigetreten. Also wenn es da zu einem Fall kommt, dann wird Deutschland zur Drehscheibe, zur logistischen. Da sollen sich demnach die Logistiker oder auch die Bundeswehr, also beide sind aufgerufen, sich zu verständigen, sich Gedanken zu machen, wie agiert man in verschiedenen Szenarien. Und das ist vielleicht dann auch die nächste Ebene, dass eben Logistik nicht mehr nur Geschäftstätigkeit ist, sondern also auch nicht mehr nur innerhalb von der Firma strategisch gesehen wird, sondern eben auch gesellschaftlich und aus Sicht Deutschlands zum strategischen Faktor wird. War es schon immer, aber ist wahrscheinlich die letzten 3, 4 Jahrzehnte etwas in den Hintergrund gerückt und kommt jetzt wieder nach vorne. Also ist nicht schön, ne? Ich meine, wir hatten es auch im Vorgespräch, soll man das zum Thema machen oder nicht? Das ist halt jetzt momentan die Realität. Jeder, der auf irgendwelchen Messen oder Veranstaltungen, Konferenzen unterwegs war, hat dieses Jahr auch die eine oder andere Uniform gesehen. Das heißt, auch die Logistikkollegen aus der Bundeswehr oder aus dem österreichischen Heer oder wo auch immer tauchen auf Logistikveranstaltungen auf, strecken dort die Fühler nach Dienstleistern aus. Ist was, womit man sich beschäftigen kann und viele tun es, ja.
Absolut, ja. Fein. Ich glaube, dann haben wir es. Sind einmal die 13 Änderungen durchgegangen in unseren 5 bis 6 Ebenen. Wir hoffen, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen. Wie gesagt, weiterführende Informationen findet ihr in den Shownotes auf dem Blogbeitrag. Und ja, dann wünschen wir euch bei den ganzen Vorgaben einen guten Start ins neue Jahr. Falls ihr heute zum ersten Mal davon hört, kümmert euch darum. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut.